Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views, deinem Podcast rund um Webanalyse. Es ist schon wieder ein Jahr rum und das heißt, wir haben wieder einen Gast, wie eigentlich jedes Jahr in den letzten Jahren. Aber bevor wir den vorstellen, erstmal neben mir im virtuellen Studio, wie immer, der
Markus Bersch aus dem schönen Mönchengladbach. Hallo zusammen. Und dann gebe ich dir gleich den virtuellen Staffelstab weiter nach Hamburg zum Timo, der sich jetzt auch noch schnell begrüßen möchte.
Ja, hallo, moin moin. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Genau, und ich freue mich auf die Sendung heute.
Genau, Timo, stell dich mal ganz kurz vor für diejenigen, die vielleicht noch nicht kennen.
Ja, gerne. Also ich bin Timo, Gründer und Geschäftsführer von Tracken Web Services GmbH. Wir sind ein Unternehmen, was sich auf die ganzen Themen digitale Analyse, Conversion, Optimierung, Data Science, Google Cloud und so weiter, AdTech fokussiert, hauptsächlich oder fast vornehmlich auf die ganzen Google-Produkte. Wir sind also Sales-Partner für die komplette Google-Marketing-Plattform, Google-Cloud-Plattform. Beraten da drumherum. Viele Kunden haben insgesamt 7 Büros und unser Headquarter in der schönsten Stadt Deutschlands, in Hamburg, haben uns dann die nächstschöneren ausgesucht und deswegen Büros in Berlin und München aufgemacht. Genau, ansonsten sind wir noch in Wien, Zürich, Barcelona und Stockholm tätig.
Genau, super. Genau. Vielen Dank erstmal. Und du bist wieder hier, weil eure Trendstudie wieder fertig ist, gerade fertig geworden und parallel zur Sendung dann auch veröffentlicht wird. Da kommen wir dann später zu. Erstmal zum Housekeeping. Markus, da hast du was zusammengesammelt.
Ja, erst noch kurz ein Fun Fact. Also Grund, warum es diese Trendstudie gibt, ist ja eigentlich, damit wir uns nur 11-mal im Jahr ein Thema einfallen lassen müssen.
Genau.
So, wusste vorher keiner, jetzt ist es raus. Also, Housekeeping. Einmal ganz schnell schönen Dank an Christopher für deinen Kommentar zur letzten das war der Christian, da kommen wir gleich zu. Der Christopher hat uns nämlich bei iTunes die 40 voll gemacht. Herzlichen Dank dafür. Klammer auf, du hast deinen Namen falsch geschrieben, Klammer zu. Ich wäre dafür, dass wir bei 50 dann irgendwie ein Fass aufmachen, wir wissen nur noch nicht welches.
Genau. Und dann hat Christian uns einen Kommentar geschrieben, er wünscht sich, dass wir mehr auf die Fundstücke eingehen und erstmal erzählen, was da eigentlich drin steht und dann bewerten oder darüber reden. Finde ich einen guten Vorschlag, oder Markus?
Ja, ich auch. Ich nehme mir das auch vor. Ich weiß nicht, ob wir das bei 100% der Fundstücke einlösen, aber ich habe mal ganz blöd in die Shownotes geschrieben, dass wir uns, dass wir die Inhalte der Fundstücke jetzt erst besser umreißen, bevor wir sie dann eventuell zerreißen. Und das sollte man schon tun.
Und dann hast du noch ein neues Tool gefunden?
Ja, nein, neues Tool eigentlich nicht. Also ich gucke ja immer schon mal nach so Alternativen und Plausible Analytics hatte ich schon ein, zwei Mal gelesen. Dann ist aber in irgendeinem Feed ist so ein Blogbeitrag von dem irgendwie, warum man Google Analytics irgendwie löschen sollte, vorbeigerauscht. Den habe ich gelesen, habe gedacht, so, das nimmst du jetzt mal als Einstiegspunkt, um dich damit zu befassen. Hab mir das in den Kalender gelegt und schieb seitdem irgendwie so ein bisschen vor mir her. Ich wollte eigentlich nur mal so hier in die Runde fragen, ob sich jemand schon mal mit Plausible Analytics auseinandergesetzt hat und Bock hat, irgendwie sich da mal auszutauschen. Weil ich sag mal, wer den Mund so voll nimmt wie in dem Blogbeitrag, den ich hier verlinke in den Shownotes, der muss ja liefern können.
Genau, dann am besten per Facebook oder E-Mail oder wie auch immer bei uns melden.
Genau. Und damit, das wäre das Housekeeping gewesen.
Genau, und damit wären wir auch schon direkt bei den Fundstücken, was wir in der letzten Zeit gefunden haben, mitten in diesem Internet, verschiedene Fundstücke. Und ich glaube, ich fange an, oder Markus?
So ist es.
Genau, und zwar geht es darum, ein bisschen Data-Kram, und zwar geht es darum, Session Breakage zu finden, wie es Data Once Deep nennt, und zwar in den eigenen Daten herauszufinden, wo sind denn Session-Abbrüche, wo haben die stattgefunden, sei es durch einen Timeout nach 30 Minuten oder um Mitternacht, wenn die neue Session beginnt oder wenn über eine andere Kampagne kommt, und da erklärt er einem anhand von BigQuery, wie man das finden kann. Markus, hast du es ausprobiert?
Nee, weil ich ja mit BigQuery überhaupt nichts am Hut habe, aber trotzdem, dass Sessions kaputt gehen, ist ja auf jeden Fall nichts Unübliches. Ne? So, also hat eigentlich jeder in der einen oder anderen Form wahrscheinlich in seiner Webanalyse.
Genau, und wer einfach
halt
mehr
wissen möchte. Sollte nicht schlimm sein, also so schlimm, dass es irgendwie Daten wirklich kaputt macht.
Genau, und wer es mal auswerten möchte, findet da halt dann die entsprechenden Abfragen, Möglichkeiten etc. Das war's auch schon dazu. Nur ein kleiner Tipp für diejenigen, die mit BigQuery basteln gerne. Dann bist du dran.
Genau. Ich habe ein Fundstück mitgebracht aus dem Piwik Pro-Blog und wo es darum geht, auch jetzt kein neues Thema, warum stimmen denn die Daten aus zwei Messsystemen nicht überein? Hier geht es natürlich erstmal auch um zwei Web-Analyse-Systeme. Noch schlimmer, wissen wir alle, ist es, wenn man anfängt, Google Analytics mit Search-Konsole-Klicks zu vergleichen oder Ads-Daten mit Analytics-Daten oder sonst irgendwas. Aber hier geht es darum, wenn man zum Beispiel Google Analytics und Piwik Pro installiert hat oder irgendwie, was weiß ich, Matomo und weiß der Geier, dann hat man in der Regel ja keine übereinstimmenden Zahlen in den Systemen. Und da gibt es mehrere Gründe für, die über das hinausgehen, was man normalerweise sagt, naja, die Metriken werden zwar gleich benannt, aber werden von dem einen System vielleicht anders erhoben oder gemessen. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Gründe und die Übersicht finde ich ganz schön und deswegen sei die hier verlinkt für die Leute, die sich dann nochmal darüber informieren wollen oder auch Argumente brauchen, ne? Weil das ist ja meistens der Punkt, an dem man da vorbeikommt. Jemand hat einen Bericht, dann kommt ein Bericht aus einem anderen Tool, dann wird die nebeneinander gelegt und dann fragt irgendjemand die kluge Frage, müssten die nicht übereinstimmen und warum sind die nicht übereinstimmend? Und hier hat man dann eine schöne Argumentationsliste.
Ja, irgendwo da drin stand auch, dass man als einfachstes Mittel, um zu vergleichen, einfach die Seitenaufrufe nehmen sollte. Findest du das auch? Da fand ich schwierig.
Naja, gut, also die Seitenaufrufe vielleicht deswegen, weil die Metrik sind, die am wenigsten unübereinstimmend sein sollte in den Systemen. Aber trotzdem gelten ja alle an anderen Gründe immer noch. Es kann ja gut sein, dass das eine System misst und das andere nicht, aus all den anderen Gründen, die da genannt sind. Ja.
Okay, bunte Liste, kann man sich anschauen. Okay, jetzt kommt der Unterschied zwischen Data-Driven versus Data-Informed von Brian Clifton. Kurzer Blogbeitrag dazu, wo er seine Philosophie zu Data-Driven und Data-Informed mal schreibt, wo er sagt, Data-Driven ist das, was Real-Time ist, was sozusagen in der Jetztzeit ist, wo wir anhand von Daten was entscheiden können, was jetzt ist. Und er sagt, Data-Informed ist eher das, was sich auf die langfristigen Sachen bezieht, wo man langfristige Effekte sieht und auswerten kann. Kannst du das so nachvollziehen?
Ist ja schon fast psychologisch gemeint, ne, dass es so verschiedene Leute gibt. Also der eine ist vielleicht mehr data-driven und der andere agiert eher data-informed. Ich kann die Gedankengänge nachvollziehen, auch wenn ich mir den Gedanken so nie selber gemacht habe. erst als ich den Blogbeitrag gelesen habe. Aber natürlich gibt es einen Unterschied. Ne? Ob das jetzt die richtige Definition ist von jemandem, der data-driven versus data-informed agiert, weiß ich nicht, aber es ist eine mögliche.
Genau, und einen schönen Buchtipp am Ende hatte er vom Kahneman, Thinking Fast and Slow, sehr schönes Buch. Hast du das auch schon gelesen? Ich habe es gelesen, ich finde es sehr gut.
Ich habe es fast gelesen.
Okay, liegt schon bereit.
Ja, es liegt bereit und es gibt gute Zusammenfassungen. Ich bin bisher immer erst nur durch Zusammenfassungen geschafft, aber ich muss das mal lesen. Ich warte immer noch, dass es wieder Gründe gibt, lange Autofahrten anzutreten und die Hörbuchfassung. Dann mache ich, glaube ich, weiter, ne, bei den Fundstücken.
Ja.
Wir haben mal wieder was beim Markus Stade zu finden gehabt. Das heißt also, automatisch ist es wieder ein Proof of Concept, Klammer auf, Bastelecke, Klammer zu.
Du sollst nicht mehr Quatsch sagen, hat er gesagt.
Nein, mache ich auch gar nicht. Es ist ja auch gar kein Quatsch. Es geht im Kern darum, wie man erkennt, ob im Data Layer vielleicht irgendwelche Dinge, die ich da erwarte, gar nicht mehr ankommen. Das heißt also, irgendwie so technische Probleme oder Implementierungsprobleme im Data Layer, die nicht ganz unüblich sind. Und die schöne Idee ist, das eben automatisiert zu erkennen und sich dann am besten gleich auch via Slack benachrichtigen zu lassen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Da geht man wieder einmal rund um einen lustigen Stack von verschiedenen Tools und wie gewohnt, sage ich mal. Ja. Und wer Bock hat auf diese Basteleien, der wird da fündig.
Ja, aber halt ein Tool zu wenig, finde ich, weil da knallt ja direkt, nur da passiert was auf der Website, knallt so von den Slack rein und das dann minütlich, stündlich, sekündlich oder so, das fände ich ein bisschen viel. Also dazwischen fehlt mir sowas wie Splunk oder Monolog.
Ja, oder so. Mensch, Junge, deswegen steht doch Proof of Concept da drunter, du kannst es doch
machen. Wo steht das denn drunter? Ich habe ja nicht drunter da.
Also irgendwo habe ich POC gelesen.
Okay, weil einige bauen dann wieder und so, dann bauen die sich wieder was. Markus, nee, schon
mal, ob nicht mal. Man muss es ja auch nicht genau so machen, ja. Es gehen auch, sagen wir mal, für im besten Fall etwas, was vielleicht nie angeht, gehen vielleicht auch viele Hits raus, aber was auch immer. Es ist ein Proof of Concept. Sich mit der Idee zu befassen, finde ich allein schon.
Wo steht das denn im Proof of Concept?
Ich suche das jetzt raus, Herrgott. Irgendwo unten stand
da. Nein, steht da nicht.
Ja, so. POC. Da. Direkt am Anfang, Einleitungssatz. Daher ein kurzer POC zur Erfassung nicht vorhandener Data Layer Variablen mit GTM beim Senden an Google Analytics mit Realtime-Anbindung an Slack. Punkt.
Okay. So. Na gut.
Ich, das wer lesen kann, spare ich mir jetzt. Du bist dran. Apples IP.
Genau. Achso, genau. Intelligent Tracking Prevention, immer noch Thema. Wer noch nicht genau weiß, wie das genau Impact aufs eigene Business hat, hat Blast AM einen langen Blogbeitrag dazu gemacht, was das eigentlich bedeutet, wieso, weshalb, warum. War auch lange nicht mehr ein Thema bei uns, Markus.
Nee, hat sich auch nichts dran geändert. Im Prinzip ist es aber trotzdem eine schöne Übersicht und es bleibt auch bei dem, was im Fazit steht. Ne? Es gibt nicht die Lösung für das Problem. Ne? Und wenn es welche gibt, sind die wahrscheinlich nicht technischer Natur. Ja.
Genau, einfach mal nett was zu lesen.
Genau. ITP ist immer noch scheiße und geht auch nicht mehr weg. Gut, dann wäre ich, glaube ich, wieder dran. Ne?
Ja,
so, genau. Dann wollen wir nochmal beim Morfire ins Blog verweisen. Und es ist natürlich nicht wirklich ein Analytics-Beispiel, sondern es geht eher so um Google Ads. Aber wie man mit der Analyse von, also wie man Ursachen analysiert von Änderungen von Kennzahlen, finde ich, ist trotzdem hier ganz gut dargestellt und auch allgemeingültig, wenn man Analytics-Fragen beantwortet, warum ist das hier rauf und runter gegangen. Und außerdem finde ich das ein ganz gutes Appell, zu wissen, wer wann welche Änderungen gemacht hat, die sich eventuell auf diese Kennzahlen auswirkt. Also allzu oft wird mir an Webanalyse, Implementierungen oder Websites oder Checkouts im E-Commerce und komplette Navigationsstrukturen einer Website rumgebastelt, ohne dass sich irgendjemand mal aufschreibt, wann was gemacht wurde. Und dann wird ein halbes Jahr später mal gefragt, ja scheiße, warum ist das jetzt nicht mehr so, wie es immer war? Und keiner weiß es. Ja. Und all das steht zwischen den Zeilen auch in diesem Blogbeitrag, weil sonst kann man diese Ursachenanalyse nicht machen, wenn man diese Zahlen nicht hat und Daten und Fakten einfach mal lesen. Ist auch gar nicht lang und tut nicht weh. Ist vollkommen unwissenschaftlich, kann man trotzdem mal lesen. Sind ein paar Kurven drin, ja. Nicht abschrecken lassen.
Ja, wir haben heute viele Fundstücke, einfach mal lesen, haben wir heute die Fundstücke, ne? Einfach mal angucken. Ja. So. Und dann werden wir jetzt auch schon in der Simo-Ecke, oder?
Ja, die können wir jetzt ganz schnell durchfliegen. Du machst den Flickr-Effekt-Test und ich rede kurz über den Rest und dann sind wir durch.
Genau, es gibt ja immer beim AB-Testing gibt's ja immer dieses Ding mit dem Flickern, von wegen, dass die Seite sich kurz ändert, während man drauf ist. Und dadurch hat das Impact auf die Entscheidung tatsächlich. Und der liebe Simo Haver stellt einen Test vor, wie man das tatsächlich auswerten kann, wie groß der Einfluss eigentlich ist. So war es eigentlich schon. Das ist dann viel Skriptzeug und so, viel Basteln. Und dann kann man das ausprobieren. Da war's schon.
Genau. Da machen wir die nächsten beiden auch in kurzen Sätzen. Und zwar geht es erstmal um einen Event-Trigger, der alle Events umfasst. Ist ja gerne sowieso mal das Schweizer Messer im Google Tag Manager. Ne, damit kann man zum Beispiel auch schön mal schöne blockierende Trigger für Seitenaufrufe und alles andere, Events, benutzerdefinierte Ereignisse und sowas bauen. Hier wird es genutzt, um einfach sämtliche Änderungen, zum Beispiel einer DOM-Variable, das müsste aber mit einer Datenschicht-Variable genauso gut gehen, eigentlich zu überwachen. Also wenn sich der Zustand ändert und es ist ein Zustand, den man nicht erwartet zum Beispiel, dann kann man da das als Trigger nutzen, wenn man Bock hat. Das in aller Kürze, glaube ich,
ja.
Erklärt.
Fun Fact, ich hatte gestern beim Kunden so einen All-In-Event-Trigger und der hat dann geprüft, ob der Event dann gleich irgendwas ist. Also er hat sozusagen die Prüfung runtergeschoben in die Condition.
Ja, kann man machen, ist aber natürlich nicht wirklich komplett effizient. Ja.
Genau.
Gut, und das nächste Ding, da geht's um den Shadow DOM. Ich muss gestehen, ich habe bis vor kurzem vom Shadow DOM noch nie was gehört. Lustigerweise habe ich aber diese Woche, und sie ist noch ziemlich jung, habe ich schon mit ihm gekämpft. Und da war für mich der Beitrag von Simo Ahava, den ich gelesen habe, im Prinzip dann ein Augenöffner im Vorfeld gewesen. Sonst hätte ich das, glaube ich, nie vermessen gekriegt, was ich da eigentlich vermessen wollte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt DOM-Elemente, die in einem Shadow-DOM wohnen. Und wenn da irgendwelche Click-Events zum Beispiel auftreten, dann sind die mit den Standard-Triggern vom Google Tag Manager gar nicht erreichbar. Und dann klickt man irgendwo hin und fragt sich immer, warum kriege ich das nicht mit? Und die Lösung wäre dann, wenn man wirklich mal mit diesem Sonderproblem sich auseinandersetzen muss, bei Simo Ahava nachzulesen. Ansonsten kann man den trotzdem kurz durchlesen, wenn man interessiert daran ist, was es mit dem Shadow DOM auf sich hat, weil das genau, wird da eigentlich ganz gut erklärt.
Kannst du kurz sagen, woran man merkt, dass man im Shadow DOM ist?
Ja, im Zweifelsfall am Quellcode. Also man sieht es ja syntaktisch.
Okay.
Ne, also ein Shadow DOM Root Element wird ja wohl, zeichnet sich ja offensichtlich dadurch aus, dass es mit so einer beknackten Raute oder sowas anfängt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aha. Wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, dann liegt es nur daran, dass ich vor dem Beitrag von Simon noch nie was vom Shadow DOM gehört habe.
Okay, ich dachte, du sagen können hier, wenn ich folgendes Problem habe, dann ist es der Shadow.
Ja, vielleicht nicht immer, ne, aber kann ja sein. So, in meinem Fall war es tatsächlich so. Da passte der Blogbeitrag einfach wie Arsch auf Eimer. Und dann hat er natürlich noch ein paar Templates hierfür, dafür, Snowplow und ich weiß nicht, was alles gebaut. Also wer die Template-Galerie mag, der kann einfach nochmal reingucken, sind wieder ein paar neue drin. Das soll es gewesen sein.
So, jetzt sind wir schnell durch mit unserem Fundstück, damit wir schnell zu Timo kommen können, zu unserem Ding des Monats, der Tracken-Studie. Sehr schön. So. Wie viele Seiten hat ja nicht dieses Mal? Die kommt mir vor, als wenn die immer dicker wird.
Ja, wird sie auch, wird sie auch. Ich habe vorhin mal nachgezählt, aber es natürlich wieder vergessen. 46, 47, 47
49. 49 Seiten. Plus Deckblatt.
Ja.
Sonst, wenn nur gerade Zahl geht, das schwer. Okay. Genau, wie legen wir los?
Am besten, indem wir kommunizieren, wie alle Leute, die mitlesen wollen oder später lesen wollen, überhaupt in den Genuss der Studie kommen.
Ich kann nicht ja noch einen Satz vorweg sagen für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht seit vielen, vielen Jahren diesen Podcast hören und aus welchem Grund auch immer in den letzten Jahren einfach diese Sendung verpasst haben, um zu wissen, worum es überhaupt geht mit der Studie. Oder?
Ja,
genau.
Ist nicht dumm.
Und tatsächlich haben wir ja auch ein Jubiläum dieses Jahr zu feiern. Nämlich es ist die fünfte Studie, die wir machen. 2016 haben wir die erste gemacht, also 16, 17, 18, 19, 20. Und das ist eine Studie, die wir durchführen, wie gesagt, jetzt zum fünften Mal, zu eigentlich rund um Themen digitale Analyse und Conversion-Optimierung. Ein Großteil der Fragen, der Fragestellung ist immer gleich. Um dann, und den Effekt haben wir natürlich jetzt nach 5 Jahren, so ein paar Trends erkennen zu können, wenn die gleichen Fragen gestellt werden und Veränderungen über die Jahre zu sehen. Den Conversion-Optimierungsteil haben wir ehrlicherweise erst seit 3 Jahren dabei. Den gab es nicht von Anfang an. Und wir stellen diese Fragen an unterschiedlichste Leute. Es ist eine Online-Umfrage im Grunde, die verschicken wir an alle Kontakte, die wir irgendwie haben, die es so gibt. Ihr helft ja auch immer fleißig mit, dass das publik wird. Sodass da eine ganze Menge Leute mitmachen. Ich glaube, es waren dieses Jahr, es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig verändert von der Teilnehmerzahl. Das waren, glaube ich, auch wieder so um die 500, die da mitgemacht haben. Genau, und dann haben wir immer ein Hauptthema, und auf das wir uns noch ein bisschen fokussieren. Das war in den letzten Jahren mal irgendwie Attribution, dann war es Customer Journey und dieses Jahr war es das Thema Datenschutz, was wir uns nochmal explizit rausgegriffen haben. Genau, ansonsten publizieren wir das Ganze kostenlos. Das ist, wir geben das komplett kostenlos raus. Man kann es dann kostenlos runterladen als PDF-Dokument. Und den Link werdet ihr sicherlich teilen unter analytics-trends.de. Und wir haben eigentlich üblicherweise auch noch Offline-Dokumente, also richtig, dass wir das richtig schön und schick drucken. Das haben wir jetzt ehrlicherweise Stand heute noch nicht gemacht, weil es gerade nicht so richtig viele Offline-Events gibt, auf denen wir die verteilen könnten. Deswegen haben wir das noch gelassen, momentan also nur als PDF verfügbar. Und genau, jedes Jahr haben wir uns da eine ganze Menge Mühe gegeben, sowohl bei der Erstellung als auch beim Design, beim Layout und der Visualisierung der ganzen Geschichte. Und vielleicht noch das ganz interessant, die Fragen wurden gestellt in einem Zeitfenster in der zweiten Hälfte Januar 2020. Ja, also das vielleicht auch zu berücksichtigen, wenn es jetzt um irgendwelche, weiß ich nicht, Corona-Interpretation geht oder so, das war Mitte Januar noch nicht so richtig aktuell, zumindest nicht in Deutschland.
Mhm. Ja, nee, das erklärt auch einige Dinge, die ich jetzt beim Studium der Ergebnisse ja aufgeschrieben habe. Also einige Sachen sind wahrscheinlich unter aktuellen Bedingungen gar nicht mehr so gültig und da würden die Antworten anders ausfallen, wenn man 2 Monate später gefragt hätte. Aber ändert ja nichts daran, dass wir dann eben keine Corona-Effekte in den Ergebnissen haben. Ja? Und wenn wir Glück haben, beim nächsten Jahr auch keine. Alles, was dazwischen ist, da müssen wir halt jetzt durch. Insofern steigen wir gerne gleich ein. Also ich sag mal, vieles Einleitendes hast du ja schon gesagt, auch dass Datenschutz jetzt das neue Fokusthema war, ja nicht ganz von ungefähr. Ja. Insofern ist können wir gerne einfach gucken, wer zu welcher Seite was hat. Ich habe mir zumindest die Seiten noch mit aufgeschrieben. Du, Timo, hast ja selber auch noch so ein paar Sachen gehighlightet, über die du gerne reden möchtest. Dem Michael unterstelle ich Ähnliches. Ich eröffne mal die Runde mit Seite 9. Wer hat was Niedrigeres?
So gut, Seite 9. Das wären die Marketingkanäle, Tools, KPIs und die Touchpoints.
Ganz genau. So, also für diejenigen, die jetzt nicht drauf gucken können, aber sich vielleicht erinnern können, dass wir vorher ja auch schon ein oder zweimal über die Themen gesprochen haben. Erhoben wird also im Prinzip, welche möglichen Touchpoints und Marketingkanäle werden die Kunden erreicht. Ne? So, und das ist ja grundsätzlich, gibt es da nicht immer so furchtbar viele neue Kanäle und wie du ja selber schon gesagt hast, wenn man die Frage ja auch schon mehrfach stellt, Jahr für Jahr, sieht man eben auch ganz schön, wo sich was bewegt. So, die Sache, die ich jetzt interessant fand, die jetzt aber eben im Licht des Erhebungszeitraums irgendwie anders wahrscheinlich aussieht. Ich hatte mich gewundert, dass der Kanal SEO sehr, also alles, wo Geld ausgegeben wird, hier immer noch eigentlich auf dem aufsteigenden Ast ist. Ne? Das mag jetzt vielleicht irgendwie anders aussehen. Aber jenseits von der Geschichte, weniger Newsletter-Marketing. Ich dachte, money is in the list. Das muss doch immer noch gelten. Das fand ich ein bisschen komisch, dass die Leute weniger Newsletter machen. Dass der Kanal nicht mehr so stark ist wie vorher.
Ja, Markus, das sind 4% weniger von 80% auf 76%. Da würde ich jetzt.
Ja, gut. Ja, ich habe jetzt hier keine Zahlen von vorher, ja. Aber fand ich so ein bisschen komisch. Das ist jetzt keine dramatische Veränderung, aber die fand ich zumindest irgendwie eigenartig.
Ja.
Und ansonsten haben sich die Kanäle ja nicht wirklich bewegt, sagen wir mal, ne? So. Hat aber mit sicher auch was mit der kritischen Größe zu tun. Ne? Meine Frage dazu ist, was ist denn der Neueinsteiger Field Marketing?
Field Marketing ist sowas wie Messen. Messen und Ausstellung.
Ah. Okay. Das wird dann wahrscheinlich auch eher Plan als Realität gewesen.
Ja, für dieses Jahr definitiv. ja, aber lustigerweise so. Die gleichen.
Weil, also für alle, die Zahlen jetzt nicht sehen, ne, Field Marketing, fast 30%, also 29% haben gesagt, über diesen Kanal erreichen wir Leute. Das wird wahrscheinlich Wunschdenken bleiben.
Ja, so viele Veranstaltungen gab es, glaube ich, in den ersten 2,5 Monaten nicht, als dass ich das noch ergeben würde. Lustigerweise die gleichen Punkte, die du angesprochen hast, habe ich mich auf der Seite auch markiert. Ich hatte mir noch markiert, dass Print im Vergleich zum letzten Jahr nach unten gegangen ist. Also da kamen wir mal von 58% und jetzt auf 46%. Eine richtige Antwort, warum das jetzt ist, habe ich entsprechend aber auch nicht. Insofern ansonsten, ich fand es auch interessant, dass SEO sehr tatsächlich im Jahresvergleich zu den letzten Jahren nochmal wieder angestiegen ist. Also da kamen wir halt von 87% 2018 und sind jetzt bei 92%. Aber das heißt am Ende ja nichts anderes, als dass es tatsächlich fast jeder macht.
Ja, gut, ne? Weil warum wohl? Ja. Ne? So.
Also ich habe mir noch notiert, dass Social Media ordentlich nach unten gegangen ist. Ja, also 2018 hatten wir 94%, jetzt 79%. Das fand ich ganz interessant.
Wenn ich mich recht entsinne, steht das woanders auch nochmal irgendwo in den Daten, dass Social Media nicht mehr so der Kracher ist. Ich meinte, das hätte ich woanders auch nochmal rausgelesen. Aber ja, du hast recht. Ja, dann wären wir bei Seite 10 eigentlich schon bei den gleichen traurigen Wahrheiten, die wir schon kannten. Ne? So, also es gibt online eine super Abdeckung der Messbarkeit der Kanäle, über die man die Leute erreicht, und offline ist das halt immer noch nicht so super, auch wenn es vielleicht besser wird. Ja, ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Nö.
Da gibt es tatsächlich jetzt relativ wenig neue Erkenntnisse auch, außer dass natürlich eine Riesendiskrepanz da ist zwischen den Touchpoints, den es gibt und den Touchpoints, die getrackt werden. Also offline. Online ist das ja relativ ähnlich. Wobei mich dann eher wundert, dass es teilweise immer noch Bereiche gibt, auch im Online-Bereich, die, wo es halt keine Deckungsgleichheit gibt. Also warum gibt es immer noch 4% Unterschied zwischen bei SEO SEA, was quasi ein Touchpoint ist und der nicht getrackt wird? Also da sollte das doch eigentlich
ja, auch. Das liegt wahrscheinlich sein. Mehr an SEO, weniger an SEA, würde ich vermuten.
Ja, die fehlenden Keywords.
Einfach da, wenn da kombiniert ist. Ja, nee, das ist auch so. Wenn du es getrennt erhebst, wirst du wahrscheinlich rausfinden, woher diese Diskrepanz kommt. Ja.
Also beim Offline finde ich interessant, dass beim Callcenter 39% möglich ist und 11% nur getrackt wird. Weil gerade da, das ist ja möglich technisch.
Ja,
das ist ja eher der Umsetzungswille.
Ja, also Telefon als Offline-Kanal zu betiteln, wird ja der ein oder andere sogar schon widersprechen.
Ja. Ja, das zeigt ja eher das Marktpotenzial für die Anbieter, die in dem Markt tätig sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann könnten wir im Prinzip einen Teil der Sendung aus dem letzten Jahr hier reinschneiden. Und zwar würde der passen zur Seite 12, wo es um die Frage geht, wie werden bei Ihnen KPIs distribuiert oder kommuniziert? Jetzt könnten wir wieder sagen, ja, Excel weiter langsam, aber stetig auf dem Rückzug, ja, verdient. PowerPoint nach wie vor nicht tot zu kriegen, ja, wächst irgendwie mit, ja. Und was ich aber interessant finde, ist, dass also ein relativ deutlicher Rückgang von 81% auf 60% zu sehen ist beim Thema Web-Analytics-Tool. Das heißt also die Kommunikation von Kennzahlen über das Web-Analytics-Tool und dann da gebaute Dashboards oder was auch immer, nimmt also wohl tatsächlich irgendwie weiter ab. Was ich okay finde und das Ganze geht wahrscheinlich, ja eben, so was wahrscheinlich eben dann auch heißt, das, was wir letztes Jahr auch schon gesagt haben, das geht zugunsten von Datenvisualisierungstools wie Data Studio, Tableau etc.
Also dazu muss man ja auch sagen, das haben wir ja später noch, welche Tools eigentlich genutzt werden und das absolute Gros ist natürlich Google Analytics, egal ob es kostenlos oder 360. Und da hat sich jetzt ja auch datenvisualisierungsmäßig innerhalb von Google Analytics ja auch jetzt nicht so unfassbar viel getan. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit der Datendarstellung in Google Analytics selber ist ja jetzt nicht durch die Decke gegangen. Da kam ja irgendwie nicht so wirklich viel dazu.
Das Advanced vor 2 Jahren?
Ja, Advanced, ja.
Also jetzt für die 360-Kunden, was ich schon sehr cool finde.
Für 360, ja, aber für die kostenlosen sind ja auch noch eine ganze Menge. Da sind eigentlich die Dashboard-Funktionalität ist jetzt nicht das, was einen jetzt wirklich beeindruckt.
Nein.
Warum auch? Ne? Also die lasse ich immer schön weg.
Muss man das ja.
Genau, deswegen ist ja, und das ist ja, zeigt es aber ja ganz schön. Also je besser quasi Data Studio wird oder ähnliche Tools wie Tableau oder so, je besser die Tools werden und je mehr Möglichkeiten die auch bieten, desto weniger ist es dann halt notwendig, tatsächlich innerhalb von Google oder innerhalb des Web-Analyse-Tools dann die Daten zu visualisieren und vor allem zu distribuieren. Weil die Hürde wird ja sowieso nochmal wieder immer größer.
Ja,
da genau, Leute reinzubringen. Ja.
Und was man dann eben schön sehen kann auch schon auf der nächsten
Seite. Aber vielleicht nochmal ganz kurz nochmal zu der Seite 12.
Ja, bitte gerne.
Weil du meinst, immer noch PowerPoint und weniger Excel. Der Trend, der sich daraus, finde ich, ziehen lässt, ist, dass das mehr in Richtung vermeintlich vielleicht aber dennoch schönerer Datendarstellung geht. Also wenn es früher darum ging, irgendwie überhaupt Daten zu haben und die halt irgendwie in Excel darzustellen, um irgendwie viele Tabellen zu haben, geht jetzt halt mehr darum, Dinge vernünftig und schicker aufzubereiten, um sie dann zu teilen. Sei es jetzt halt über ein Data Studio oder so oder halt auch über einen PowerPoint, was ja zumindest die Chance hat, es etwas schöner zu machen als innerhalb von Excel.
Ja, interessanter Punkt. Also zumindest ist, glaube ich, dass das PowerPoint auch einfach in diesem Mix nach wie vor mitwächst, also nicht auf Kosten anderer Tools, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch irgendwie Demand-Side getrieben, ne? So, dass also auch gesagt wird, ich möchte meine Daten präsentiert bekommen und dann ist das Erste, was einem einfällt, ich präsentiere das jetzt in PowerPoint.
Ja, oder dass es dazu führt, dass vielleicht auch mehr Attention einfach da ist, ne? Wenn es früher die ganzen Analytics-Nerds waren, denen reichte Excel völlig, weil die sofort verstanden haben, worum es geht. Jetzt sind die ganzen C-Level-Menschen dabei, die wollen es halt schöner haben oder einfacher oder so.
Ja, genau. So, da darf ich den Sprung jetzt wagen auf die nächste Sehr Seite. Gerne. Ich wollte niemanden zu nahe treten. Aber ich meine, Seite 12 und 13 stehen da im direkten Zusammenhang. Ne? Während es auf Seite 12 darum ging, wie KPIs reported werden, geht es auf der nächsten Seite ja mehr so um die Frage, wie arbeitest du allgemein denn mit deinen Analytics-Daten? Ne? So, und da sieht man halt, also die Form der Visualisierung kann ich jetzt schwer hier, muss man sich halt einfach runterladen und selber angucken, aber die finde ich mega gelungen. Ja, hier an der Stelle auch mal Daumen hoch.
Vielen Dank.
Weil man eben da die Entwicklung super eben ablesen kann. Ne? So, also das Analytics-Tool selber, das Interface ist halt klar irgendwie immer ungebrochen, wird ein bisschen mehr genutzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass allgemein ein bisschen mehr genutzt wird. Aber wo man eben die dramatische Veränderung sieht, ist das Thema Datenvisualisierungstools, dass da eben nicht nur drin visualisiert und reportet wird, sondern auch da mit Daten gearbeitet wird. Wahrscheinlich im Sinne von ein bisschen Transformation, ein bisschen was zusammenführen und ein bisschen was da rausfinden. Und das also umgekehrt im Prinzip so die Weiterverarbeitung, wenn sie denn stattfindet, inzwischen wieder weniger sich darauf konzentriert, irgendwelche Reports und konsolidierten Daten weiter zu verarbeiten, sondern eben mehr Rohdaten weiter zu verarbeiten. Das sind so die beiden Dinge, die man da so rauslesen kann. Also mehr Datenvisualisierungstools, da haben wir letztes Jahr auch ganz oft drüber geredet. Und wir haben eigentlich gehofft, dass auch mehr zu erkennen ist, wie mit Rohdaten gearbeitet wird. Und hier sieht man es jetzt eigentlich dann.
Ja, ne? Also habe ich mir auch anmarkiert, die Steigerung Rate, um sie vielleicht für die jetzt die Studie nicht vorliegen haben. Bei Datenvisualisierungstools waren es 14% 2016 und sind jetzt 80% 2020. Also dramatische Steigerung. Und bei der Weiterverarbeitung via Rohdaten ist es eine ziemliche Verdopplung, könnte man sagen. Also von 21% 2016 zu jetzt 43% dieses Jahr. Also schon.
Ja, und wenn man sich überlegt, wie hoch die Hürden sind, mit einem Datenvisualisierungstool zu arbeiten und wie hoch sie sind, mit Rohdaten zu arbeiten, finde ich, ist das schon beachtlich.
Ja, fand ich auch.
Ne? Weil, ich sag mal, Datenvisualisierung, da ist es einfacher, glaube ich, umzusteigen als ins Thema Rohdatenverarbeitung. Ja, jetzt. Das entspricht dem Trend, ja. Ne?
Ja, genau.
Es sind mehr Tools da und deswegen sind wir von 14 auf 80 gekommen. Ist ja logisch.
Ne? Und Tools, die man auch bedienen kann.
Ja. Ja. So. Ich traue mich nichts zu sagen.
So, Timo, wo hast du denn noch was, wo du sagst, das ist wirklich auffällig oder das ist was, wo du sagst,
Ich habe weiter hinten noch was im Conversion-Optimierungsbereich, da kommen wir sicherlich später noch zu. Können wir ein bisschen an den Seiten entlang gehen.
Dann hätte ich vorher zwei, drei Fragen, bevor wir bei den Conversion-Optimierungsdingern ankommen. Zum Beispiel, also erstmal bemerkenswert fand ich auf Seite 14 den Fakt, dass 38% der Leute ein Data Warehouse nutzen. Das spricht so ein bisschen auch, also es sagt einem auch so ein bisschen, aber da haben wir auch letztens drüber schon gesprochen, wie die Zusammensetzung ist der Leute, die diese Fragen beantworten hier. Ne? Das ist nicht mein typischer Kunde, der an der Studie teilnimmt. Ja. Aber egal. Aber auf Seite 18 ist mir aufgefallen, dass ja insgesamt weniger Datenzusammenführung stattfindet.
Das habe ich mir auch markiert.
Ja. So, das heißt, wir gehen mal auf die Seite 18, damit wir wissen, was drüber stand. Es stand nämlich so, analysieren Sie Daten der digitalen Analyse gemeinsam mit anderen unternehmensinternen oder externen Daten, zum Beispiel Offline-Verkaufsdaten, Konkurrenzdaten und so weiter. So, und da sieht man ja durchaus, dass also im letzten Jahr waren es 58%, die das mit Ja beantwortet haben. Und jetzt sind es nur noch 48%, die es mit Ja beantwortet haben. Das ist ja schon irgendwie ein Rückgang. Ja, so. Wenn jetzt aber weniger Leute Daten zusammenführen, wie passt das denn zu diesen ganzen Trends, die wir dazu haben? Ich denke, jeder hat sich jetzt eine CDP oder irgendein anderes geiles Ding mit drei Buchstaben, aber keiner führt mehr Daten zusammen. Das ist doch komisch.
Ja, fand ich auch spannend. Also das habe ich mir ja auch markiert, weil der Trend vorher war eindeutig. Wir kamen 2017 von 41%, 2018 waren es 51%, 2019 58%. Da hätte man eigentlich jetzt gedacht, dieses Jahr geht es nochmal einen Ticken drüber. Und dass es dann so dramatisch weniger wird an Unternehmen, die Daten derzeit zusammenführen, fand ich auch sehr überraschend.
Ganz ehrlich. Ja. Ich meine, es ist gleich zwei Seiten später, ist es immer noch das Top-Thema.
Ja, genau. Ja, wobei ich auch glaube, dass die das gar nicht mehr merken, dass sie die zusammenführen. Also wenn ich so ein Salesforce, wenn es in eine Firma reinkommt und die Daten werden zusammengeführt, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so ein Thema. Sie sagen, hey, wir verknüpfen jetzt Offline-Verkehrsdaten, Verkaufsdaten mit unserer Webanalyse und ist einfach, wir haben mit Salesforce. Also das wäre so meine These.
Ja, okay, das würde zumindest erklären, warum es immer noch ein Top-Thema ist, aber...
Oder ein HubSpot oder was auch immer.
Man sich selber damit ja weniger befassen muss, also... Ne?
Ja.
Man analysiert immer noch konsolidierte Daten, nimmt es aber nicht wahr, weil man sich mit der Konsolidierung selber nicht mehr, mit der Zusammenführung selber nicht mehr auseinandersetzt.
Ja, aber die meisten Prozentpunkte gehen ja, wenn ich jetzt so eine Art Wählerwanderung mir überlege, dann ist es ja da weggegangen, hin zu, nein, noch nicht, ist aber künftig angedacht. Weil die andere Zahl ist ja gleich geblieben.
Ja, stimmt. Ja, das könnte auch sein, dass es ein Ernüchterungsprozess
ist. Ist es ein Ernüchterungsprozess oder vielleicht ist es ein Prozess der Wahrnehmung, ja, dass man vielleicht bisher gedacht hat, ich habe es ja schon gemacht und jetzt, also ne, vielleicht war es auch bisher, vielleicht habe ich bestimmte Daten mit einfließen lassen und jetzt aber erst festgestellt, dass es noch so viele gibt, die ich nicht einfließen lassen habe.
Ja, okay, ja.
Mir das erst bewusst geworden ist, dass noch einiges fehlt. Oder wie du gerade gesagt hast, Salesforce-Integration oder so, dass ich sowas bisher einfach gar nicht so bewusst war, dass die Daten mit noch nicht mit eingelaufen sind.
Ja.
Weil es ist ja schon offensichtlich ja auf der Agenda, zum einen bei den nächsten Punkten, also bei den nächsten Seiten, als auch ja hier, weil es ja derzeit noch nicht der Fall ist, aber angedacht ist in Zukunft.
Mhm.
Ja, stimmt. Gut. Überbrücken wir die Stille mit einem Sprung.
Achso, ich dachte mit ein bisschen Musik oder so.
Zu einer Folgeseite. Ja. Also, das Einzige, was mir aufgefallen ist, was aber keine Überraschung ist, beim Thema so zum Beispiel, wie die Themen priorisiert werden, da ist der Datenschutz natürlich voll reingeschlagen.
Also da vielleicht für die, die jetzt nicht vorliegen haben, einfach die Frage nochmal. Wie stark priorisieren Sie die folgenden Themen in 2020? Und das ist eine der Fragen, die wir tatsächlich seit 2016 jedes Jahr gestellt haben. Und man sieht dann am Ende so eine Top 10 wie in den Musikcharts, wo man dann so ein bisschen die Veränderung über die Jahre sieht.
Ja, und da gibt's Sachen, die bewegen sich wenig oder gar nicht, ne? So wie ein Spitzenreiter, KPIs, ne? Ist immer noch das top priorisierte Thema. Customer Journey schwankt so ein bisschen vor sich hin. Und aber auf Platz 3 haben wir jetzt schon den Datenschutz, der ist letztes Jahr neu eingestiegen. Auf Platz 7, da haben wir schon prognostiziert, dass das wohl nicht das Ende dieser Reise ist in den Charts. Jetzt sind wir schon auf 3. Also normalerweise müsste es eigentlich Customer Journey geschlagen haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Weil sich viel mehr Leute damit auseinandersetzen und das Thema Customer Journey ja immer noch, sagen wir mal, es ist genauso gelöst oder ungelöst wie im letzten Jahr. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund, sich zu bewegen. Deswegen ist es auch mal auf Platz 2. Aber ich hätte gedacht, dass sich noch mehr Leute damit auseinandersetzen. Und den Rest müssen wir jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Das sind die gleichen Themen, mit denen sich alle anderen auch auseinandersetzen. Ich sage mal so Beispiel Tech-Management, ne, war mal irgendwann 3. Dann haben wir letztes Jahr gesagt, ist jetzt etabliert. Deswegen ist jetzt auf 6, jetzt ist es auf 7. Das würde bestätigen, was wir letztes Jahr gesagt haben. Ja. Und andere Sachen bewegen sich da auch nicht, so Attribution oder so, ne? Warum auch? Die Leute sind ernüchtert, es war letztes Jahr auf 9, es ist dieses Jahr wieder auf 9, ja? So, weil die Ernüchterung anhält. Ja? Da ist, glaube ich, nicht viel Interessantes drin, aber so Datenschutz, klar, ne? Warum das ein top-trendendes Thema ist, und da haben wir ja gleich noch ein oder zwei mit Grafiken und Statistiken dazu, die auch nicht ganz uninteressant
sind. Ja, im Grunde ja schon gleich auf der nächsten Seite. Da haben wir ja schon die Frage, was sind im Jahr 2020 die 3 größten Digital Analytics Herausforderungen in Ihrem Unternehmen? Und da ist natürlich dann Datenschutz direkt eigentlich nur knapp von Datenqualität, ne? Geschlagen. Direkt ganz, ganz oben neu eingestiegen. Das, also 37% der Unternehmen oder derjenigen, die Fragebögen ausgefüllt haben, das als große Herausforderung für dieses Jahr sehen.
Ja, aber wie gesagt,
die anderen wissen es halt noch nicht, wie aufwendig das ist. Also, glaube ich ja immer.
Ja. Also, Datenqualität ist ja im Grunde seit Jahren, nicht unangefochten, führender sozusagen. Es gab noch einmal Know-how, was noch schlimmer war vor ein paar Jahren. Aber Datenqualität ist ja eigentlich immer das Top-Thema. Das ist halt immer die permanente Herausforderung. Aber jetzt halt mit Datenschutz. Und was ich mir noch hier notiert habe, sind 2 Dinge. Nämlich einmal der Punkt interne Prozesse, der stetig über die letzten Jahre besser geworden ist. Also von 40% Herausforderung 2016 zu jetzt nur noch 20% Herausforderung. Also da hat sich ordentlich was getan. Und Know-how hatten wir auch schon gesagt, das war 2016, absolute Top-Herausforderung. mit 42% und jetzt dieses Jahr sind wir mit 14% eine Herausforderung.
Ja, aber wenn wir das jetzt mal abgleichen mit den Sachen, die dann auf den Folgeseiten passieren, also wir haben zum Beispiel damals zum Thema, was sind so, also diese ganzen Kernaussagen, ne, diese Spotlights auf das, was die Leute so gesagt haben, da sehe ich immer, machen wir hier auf Seite 25 für die Leute, die nachblättern wollen, da sehe ich eigentlich die ewig gleichen Aussagen und die auch eben mit Know-how und internen Prozessen zu tun haben. Und wenn wir dann auf die Seite 30 wechseln, wo man alles mal in so einer SWOT-Analyse zusammengefasst findet, da ist natürlich dann auch das Thema Know-how immer noch auf der Schwächenseite. Ja. Ja. Insofern ist das, glaube ich, auch, ich meine, es sind ja die gleichen Leute, die es beantwortet haben, ne? Aber ich glaube, das Mindset war über die Beantwortung nicht ganz konstant. Ne? Also die haben vielleicht gesagt, na, Know-how ist bei uns jetzt gar nicht mehr das große Thema. Vielleicht, weil man aufgegeben hat, dran zu arbeiten, aber es ist eigentlich immer noch ein Pain.
Ja, man muss wahrscheinlich ein bisschen da die Fragestellung nehmen. Also bei der Frage, was die größten Herausforderungen sind, da kannst du anklicken drei Antworten auswählen. Das ist einfacher, als in der SWOT-Analyse eine offene Frage zu beantworten. Ohne das jetzt genau zu wissen, aber da werden einfach mehr teilgenommen haben. Deswegen ist die Endzahl bei der SWOT-Analyse natürlich geringer als bei der Herausforderungsfrage. Was ich bei der Herausforderungsfrage noch hatte, oder mir noch markiert habe, auch wenn es auf kleinem Niveau ist, aber die Veränderung sehr stark ist, ist nämlich einmal die Herausforderung der Implementierung eines Web-Analyse-Tools. Die ist von den letzten Jahren, also hat sich fast halbiert als Herausforderung. Das heißt, das ist offensichtlich nicht mehr die größte Problematik. Oder war noch nie die größte, aber ist zumindest nur noch halb so herausfordernd wie im letzten Jahr.
Ja. Genau. Es scheint einfacher geworden zu sein.
Darüber haben wir gerade schon gesprochen, das ist der Punkt der Datendistribution. Also im Grunde ja dieses Datenvisualisierungsthema, was sich fast gedrittelt hat im Vergleich zum 2018, was offensichtlich auch überhaupt keine Herausforderung mehr ist, die Daten zu visualisieren, was ja die vorigen Slides oder die vorigen Seiten, die wir gerade schon besprochen haben, bestätigt.
Genau. Ja, jetzt sehe ich, Michael schaut auf seine innere Uhr.
Ja.
Soll ich dir einen Gefallen tun, einen größeren Sprung machen zum Thema Datenschutz auf Seite 33?
Genau das wollte ich gerade vorschlagen. Dass wir genau dahin springen. Inzwischen können wir schon Telepathie. Sehr gut. Genau, ja, Datenschutz. 38% sind dafür und
22% sind dagegen.
Lese ich auf der Statistik. Nee, die Frage war, haben Sie Ihr Tracking Setup aufgrund des neuesten Entscheids des Europäischen Gerichtshofs angepasst? 38% sagen nein und 62% sagen ja.
Ja, wobei da nicht drin steht, ob die 38%, die Nein gesagt haben, meinen, die hätten es halt schon vorher gemacht und deswegen nicht. Ne? Das kann also durchaus sein. Das heißt nicht, dass nur 62% der Leute sich um das Thema
gekümmert haben. Stimmt, und wie gesagt, nochmal gesagt, die Zahlen sind von Januar diesen Jahres. Vielleicht haben es mittlerweile auch alle nachgeholt und wir sind bei 100%.
Wir sind noch dabei, würde ich sagen, aktuell. Es ist ja wieder Termin bei vielen. Aktuell ist bei uns relativ viel los. Mit Konsens. Dann kommen wir auch zur nächsten Frage, die ihr bestimmt auch beide habt. In welcher Form haben Sie Ihr Tracking Setup angepasst? Expliziter Konsens eingebaut, 47%.
Ja, zur Übersetzung, expliziter Konsens heißt, Tracking ist standardmäßig nicht aktiv, sondern aus.
Mixed Konsens eingebaut, 34%. Das heißt, verstehe ich nicht ganz. Markus, was heißt das?
Aber heißt, dass man einfach First-Party-Tracking standardmäßig aktiviert, übersetzt, sagen wir mal so, Matomo machen wir, Third-Party-Tracking machen wir aber standardmäßig aus, ich sag mal sowas wie Facebook-Pixel. So. Und immerhin 19% haben einen implizierten Consent eingebaut, das heißt also, die haben standardmäßig das Tracking aktiviert und warten darauf, dass jemand widerspricht. Da wir jetzt hier keine rechtliche Sendung draus machen dürfen und wollen und das auch den Rahmen sprengen wird, soll zumindest gesagt, ich finde es sehr interessant, wie sich das verteilt. Also wenn weniger als die Hälfte der Leute, die was verbaut, eigentlich standardmäßig das Tracking deaktiviert, ja, wobei ich eben bei diesem Mixed Consent eingebaut, also wo man jetzt zwischen First Party und Third Party Tracking unterscheidet, weiß man ja nicht genau, was die Leute damit meinen. Und wie die was einschätzen, ne? Aber dass dann nur, also weniger als die Hälfte gesagt hat, so ich mache jetzt so, wie es eigentlich wahrscheinlich gedacht ist, finde ich schon interessant. Und dass fast 20% sich dafür entscheiden, wahrscheinlich wieder besseren Wissens was einzubauen, was eigentlich keiner Prüfung standhalten kann, finde ich auch sehr interessant. Oder die tracken halt tatsächlich nur mit irgendwelchen unproblematischen, selbstgebauten oder selbstgehosteten Tracking-Tools oder so. Ne? Dann kann das ja so sein. Dann brauchen die wahrscheinlich gar keinen Consent und dann können die das Ding gleich weglassen, nach meiner Auffassung, die ja laienhaft ist.
Wird das 100% bei explizitem Consent erwartet? Oder zumindest?
Ja, nicht 100%, aber mehr als die Hälfte schon.
Ich nicht.
Ja. Also wenn man jetzt gerade sagt, ich bin jetzt gerade dabei, jetzt im Erhebungszeitraum der Studie das umzusetzen oder habe es jetzt gerade irgendwie jüngst gemacht, dann hätte ich was anderes erwartet. Ja, aber am Ende des Tages, ich meine, wir haben heute fürs Protokoll Tag der Aufzeichnung 26.05., Tag der Veröffentlichung vermutlich 27.05., Datum dieses BGH-Urteils 28.05. Vielleicht wissen wir nächste Woche ja schon viel mehr, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Wahrscheinlich nicht, aber wir dürfen ja immer noch hoffen.
Dann springen wir jetzt mal weiter zum nächsten Thema, Conversion Optimization.
Ja, genau, was also habt ihr da für vorhin ja schon angekündigt, dass ich da ein, wie ich finde, unfassbar dramatisches Finding habe, nämlich die zu der Fragestellung, mit welchen Tools führen Sie Ihre Tests durch? Also, ja. Wie krass ist das für Optimize?
Ich wollte ein bisschen Musikuntermalung machen,
zu dem, was ich jetzt sagen muss. Ich wollte mit Optimizely anfangen, aber ich hätte mit Optimizely angefangen.
Deswegen habe ich weil, auch was Trauriges gespielt.
Da für die, die es gerade nicht sehen, 2018 hatte Optimizely einen Anteil von 45%, also 45% der Menschen, die die Umfrage beantwortet haben, haben Optimizely als Tool genutzt und jetzt dieses Jahr sind es 14. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich dramatisch, durchaus nicht unerklärbar, weil auf der anderen Seite gewinnt Google Optimize halt extrem, nämlich steigt von 34% 2018 zu 51% dieses Jahr und noch diverse andere Gründe, weswegen das vielleicht für Optimizely etwas bergab ging. Aber das ist schon dramatisch.
Aber Optimizely verliert ja nicht an Google Optimize, sondern Optimizely verliert generell und fliegt aus dem Parallelbetrieb raus. Das, ne? So, wenn man sich die Zahlen so anguckt. Ne? Also wenn man so ein bisschen ganz aus ausreichender Entfernung auf die Balken guckt, dann könnte man sagen, so die Nutzerhalbwertszeit ist ein Jahr. Ja, das heißt also, so der Nutzeranteil halbiert sich irgendwie. Ja,
das wäre optimal. So wäre Optimizely nicht zu wünschen für dieses Jahr. Ja.
Ja. Nee, aber so sieht's im Moment für mich aus.
Ne? Na gut, der Hintergrund ist ja, dass Optimizely, und das war wahrscheinlich dann vor 2 Jahren oder so, einfach extrem ihr Businessmodell umgestellt haben und ihre Strategie umgestellt haben. Und durch diese Strategieumstellung gab es einen riesen Gap, der durch Optimizely vorher belegt wurde, also die haben das vorher bedient und durch die strategische Umstellung gab es plötzlich ein Gap, in den aber ein Google Optimize und auch ein paar andere, wir sehen ja auch einen Neuankömmling mit Chameleon hier drin, wunderbarst reinpreschen konnten, weil es einfach nicht bedient wurde, dieser relativ große Teil. Und deswegen ist deswegen erklärt sich das total gut. Ist trotzdem für Optimizely aus meiner Sicht ziemlich, ziemlich bitter, sowas zu sehen.
Ja, aber dass sich der Markt noch bewegt und dass die Leute durchaus experimentierfreudig sind in der Auswahl ihres Experimentiertools, sieht man ja auch an sowas, dass jetzt 15% dieses Jahr irgendwelche Tools nutzen, die es einzeln nicht auf diese Liste schaffen, aber in Summe eben 15% ist halt viel. Das heißt, der Toolmarkt bewegt sich, es gibt Anbieter, die kommen, es gibt auch bestimmt welche, die wieder gehen werden, aber die Leute sind durchaus auf der Suche nach Alternativen und möchten auch andere Dinge ausprobieren. Also das kann man schon
aber auf den Zahlen sehen. Aber ich finde es trotzdem super interessant, weil so ein Platzhirsch eigentlich wie ein Optimizely, der irgendwie zumindest ja eine Zeit lang so war, dass jeder, der über Conversion-Optimierung gesprochen hat, hat irgendwie als erstes immer über Optimizely gesprochen und dann über die anderen. Dass die Position haben die ganz klar verloren.
Ja, das stimmt. Ja. So was wir gibt haben es noch Bemerkenswertes, weil wir nicht mehr viel Zeit haben.
Genau, wir haben noch Zeit für 2 Sachen, wenn ihr wollt.
Okay, dann wäre ich auf Seite 39. Nämlich, wie viele Tests werden gemacht, wird da beantwortet, die Frage. Da kann man, glaube ich, schon draus ab lesen, dass der Trend schon zu weniger Tests geht als vorher.
Ja, das schade ist das eigentlich. Also genau, ja. Also für die, die jetzt das gerade nicht sehen, 0 bis 2 Tests im Monat sind 66% von letztes Jahr 54% und davor 50%.
Genau. Und die 3 bis 4 Tests im Monat sind von 23% auf 16% gefallen und der Rest verteilt sich so ein bisschen und schwankt vor sich hin. Das heißt aber auch, die extrem viele Tests machen, also mehr als 10 pro Monat zum Beispiel, ist deutlich gesunken. Dafür sind so auf 5 bis 6 Tests pro Monat zurückgefallen, würde ich mal sagen. Ja. So, und der Rest hat wahrscheinlich entweder rausgefunden, dass Tests, die nicht zu signifikanten Ergebnissen führen, vielleicht lieber zugunsten einer besseren Testplanung geopfert werden sollten. Also mehr Qualität, weniger Quantität, das ist den Leuten zu wünschen. Aber das ist das, was sie aus den Zahlen auf jeden Fall
erstmal rauskommen. Ja, das zeigt sich aber auch, finde ich, durch die Komplexität der Tests, weil später ja auch noch klar wird, dass deutlich weniger Landingpage-Tests durchgeführt werden, die tendenziell ein Ticken einfacher sind. Vielleicht sind die Tests komplexer geworden und dadurch sind es weniger. Mhm. Der Anteil der Tests an mobilen Webseiten oder mobilen Endgeräten hat ja auch zugenommen, was auch für tendenziell nochmal ein bisschen komplexer ist. Lustig fand ich aber in dem Zusammenhang und vielleicht ist das auch ein Grund für die Antwort, nämlich auf der nächsten Seite. Wie führen Sie das AB-Testing in Ihrem Unternehmen durch? 28% sagen, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Ja. Vielleicht wird ja auch mehr getestet, sie kriegen es nur nicht mit, weil sie es eh nicht wissen.
Ja, das ist eine Möglichkeit, ja. Oder die Sachen, was man ja auch sehen kann, so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, irgendwo Seite 41 oder sowas war das, da kann man herauslesen, dass es ja auch jetzt, wenn es überhaupt irgendwelche Mini-Trends da gibt in den Themen, es geht wieder etwas mehr Richtung Personalisierung. Ja, so. Das heißt also, Dinge, die vorher getestet waren, die sind jetzt schon längst in der Personalisierung angekommen und werden jetzt erstmal nicht nochmal getestet. Kann ja sein. Ja. Ob das richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, aber das wird vielleicht weniger getestet. Und man testet nicht mehr auf dem Tablet, zum Beispiel. Genau. Sieht man auch irgendwo in den Zahlen. Ja? Das wird mehr mobile getestet, sagen wir mal moderat mehr mobile getestet, aber wenn irgendwas da verloren hat, dann ist es ganz klar irgendwie das Testing auf dem Tablet und ich weiß auch gar nicht, also separat für ein Tablet zu testen, also Tablet versus Desktop ist bei den heutigen Auflösungen und den meisten Websites, glaube ich, kaum sinnstiftend, würde ich fast vermuten. Es sei denn, ich habe jetzt spezielle Tablet-Funktionalitäten, die ich dann da eben testen will. Ja. Aber du hast recht, die Komplexität der Tests steigt. Man testet jetzt mehr irgendwie im Checkout und mit Zahlungssystemen und sonstigen Sachen rum, wo man sich vorher nicht mit befasst hat. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dann, also das bedingt, dass die Tests jetzt komplizierter werden als eine Farbe von einem Button. Ja. So, jetzt haben wir zwar so einen kleinen Rundumschlag gemacht über mehrere Seiten, aber ich denke, das Thema Conversion-Optimierung muss ja auch hier nicht unbedingt zentral dastehen. Aber wie du schon selber gesagt hast, da sind, glaube ich, die interessantesten Veränderungen drin gewesen in der Studie. Ja. Oder nicht die interessantesten, wir hatten auch dramatische Veränderungen im Bereich der Web-Analyse beziehungsweise der Digital-Analyse, aber das waren Sachen, die waren also, vorhersehbar.
Für Optimizely ist es halt hart. Also das ist solche Änderungen haben wir halt in den anderen Bereichen nicht gehabt. Da ist halt der ganze Rest eigentlich relativ stabil geblieben über die Jahre. Aber das zeigt halt, dass da doch noch ganz ordentlich Bewegung drin ist.
Ja. Und wo wird getestet? Mehr Inhouse ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, ne? Das Wissen wirklich ins Haus zu holen, als immer nur irgendwie Agenturen schlau zu machen und das Wissen selber nicht mitzunehmen, sondern nur Ergebnisse. Insofern geht's da, glaube ich, auch irgendwie in die richtige Richtung, um vielleicht einen Strich drunter zu ziehen, wenn sonst keiner von euch noch was hat, was unbedingt zur Studie gesagt werden muss. Außer natürlich, Leute, geht raus und ladet sie euch runter.
Das würde ich exakt genauso sehen. Also geht auf die Webseite, ladet euch runter. Ihr müsst keine E-Mail-Adresse angeben, keine versteckten Kosten oder Kleingedrucktes. Tatsächlich absolut nett einfach so zur Verfügung gestellt für alle. Und teilt sie auch gerne und auch gerne Social-Media-mäßig teilen für alle Influencer, die hier zuhören.
Also ich finde tatsächlich, das Ding wächst einfach mit jedem Jahr eben auch an Informationsgehalt, wenn man da eben dann die Trends über die Jahre sehen kann. Das gefällt mir sehr gut. Visualisiert ist es wie immer sehr liebevoll. Insofern, das kann man sich mal reinziehen, finde ich.
Ja, sehr schön,
dass ihr das macht.
Ja, danke dafür nochmal. Ja, extra für uns, wie ich ja eben schon verraten hatte. Dann haben wir noch einen Termin.
Einen Termin haben wir noch. Genau. Hast du reingemacht, Markus?
Ich habe heute einen Termin reingetan, weil mir der gute Hans Hausschild eine Mail geschickt hat mit der Einladung zu einem Webinar zum Thema Corona als Chance für AI und Transformation und das Ganze in Englisch. Wer da noch Bock drauf hat und das rechtzeitig hört, am 2.6. gibt's das. Einen Link zur Information vom Event packen wir in die Shownotes. Mehr tun wir hier heute nicht an der Stelle, fürchte ich.
Genau.
Damit. Eigentlich müssten wir jetzt über den Summit reden, aber auch das müssen wir leider ausfallen lassen. Sind wir schon beim Abspann.
Genau. Vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Timo, vielen Dank, dass du dabei warst. Wer Feedback geben möchte, bevor wir uns gleich verabschieden, direktes Feedback gerne über die Website Beyond Page Views. Einfach bei Google eingeben, solltet ihr direkt finden, zur passenden Folge. Und auf iTunes bitte bewerten. Wir lesen euch beim nächsten Mal auch wieder vor. Wenn ihr bewertet, haben wir heute vergessen. Markus, du machst das ja immer nicht.
Ja, aber ich habe mich zumindest bedankt, oder?
Ja, ja, ich lese ja immer vor. Also wenn ihr mich erwischt dann bei dem Mal, dann werde ich euch auch vorlesen, euren Kommentar auf iTunes. Und bei mir ist auch noch dem von Christopher. Genau, liken sehr gerne auf Facebook. Kommentare wisst ihr schon. Soundcloud sind wir auch. Mails an podcast@analytrix.de. Und das war's schon, ne, Markus?
Ja, das war's gewesen. Dann sind wir doch noch knapp unter der Stunde geblieben, die wir uns ja immer rausnehmen, wenn wir einen Gast haben, ganz besonders Timo. Also nochmal auch an dich, Timo, herzlichen Dank wieder fürs Kommen. Ja, und dass das auch so kurzfristig funktioniert hat. Wir koordinieren jetzt gleich noch einmal die Veröffentlichung von Studie und diesem Podcast. Und wenn ihr den hört, könnt ihr dann relativ sicher sein, dass ihr das Ding dann auch runterladen könnt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Feedback ist oder gerne auch direkt an mich. Freue ich mich drüber.
Super. Wie erreicht man dich dann?
Im Zweifel unter timo@tracken.de oder über irgendwelche sozialen Kanäle, da findet man mich schon.
Super. Okay, hervorragend.
Super. Gut, dann hören wir uns hoffentlich alle gesund im nächsten Monat wieder, wenn wir dann völlige Rechtssicherheit zum Thema Consent Management erzielt haben. Und da freuen wir uns jetzt alle drauf. Genau. Bis dahin.
Danke,
ihr Lieben.
Ciao.